Von den Frauen mit Menstruation haben durchschnittlich 6-10% Endometriose. Bis sie ihre Diagnose überkommen, vergehen durchschnittlich 6-9 Jahre. Heute rede ich mit einem Experten auf dem Gebiet darüber, wieso das so ist, was Endometriose genau im Körper macht und mit der Psyche und was man dagegen machen kann. Mit auf dem Spaziergang ist er.
Ich bin der Patrick Kimesch. Ich bin Gynäkologe. Ich bin seit vielen Jahren am Universitätsspital Zürich. Hat auch das Endometriosezentrum aufgebaut und euch geleitet und hat seit 3 Jahren noch eine eigene Praxis in der Privatklinik Betanio, wo vorwiegend Endometriose-Patientinnen oder Abklärung von chronischen, unklaren Unterbauchschmerzen machen.
Hallo und herzlich willkommen bei «Hallo Gesundheit», einem Podcast von der CSS. Ich bin Carla und rede über das Gesundheitsthema während einem Spaziergang, einmal mit einer betroffenen Person und einmal mit einer Fachperson, heute eben zum Thema Endometriose. Wir sind in Zürich beim Zoo, gerade oben dran, im Wald. Mega schön, sieht man aber noch auf dem See sogar. Patrick, ich muss dich als erstes fragen, wieso interessierst du dich als Mann für das Thema?
Ja, gute Frage. Das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Es ist, hat sich ein bisschen natürlich auch so ergeben. Es ist ein Thema, das aber sehr vielschichtig ist, vielseitig. Es hat ganz verschiedene Aspekte, die die Krankheit mit sich bringt. Das macht es natürlich auch spannend. Wir reden hier von einer Erkrankung, die einerseits eine Schmerzerkrankung ist, die die Lebensqualität dieser Frauen massiv beeinträchtigt. Das ist aber auch etwas, was unter Umständen mit Sterilität und mit Infertilität zusammengehen kann, was nachher ein ganz anderer Aspekt ist. Und nachher ist halt auch rein differentialdiagnostisch sehr interessant. Es gibt auch noch andere Sachen, die sich ähnlich manifestieren können. Und das ist sicherlich das, was mich auch sehr interessiert.
Jetzt eben, wenn wir die Zahlen sehen, von 100 Frauen haben 6-10 Endometriose. Ein paar hören dort sicher auch zu und denken, habe ich das auch? Was sind die Merkmale von Endometriose? Jetzt einfach mal so Symptome, bevor wir darauf kommen, was genau ist.
Ja, genau. Also ganz vielschichtige Erkrankungen, wie ich vorher schon gesagt habe. Aber es gibt schon so ein paar Kardinalsymptome, die sehr, sehr häufig sind. Und sehr, ein ganz grosser Teil von diesen Frauen beklagen auf einmal Menstruationsbeschwerden. Starke Schmerzen während der Mens, die wirklich regelmäßig mit Schmerzmitteln nur müssen, können angegangen werden. Mit der Zeit haben sie zum Teil regelrecht Angst vor der Menstruation. Das ist sicherlich so eines dieser Hautsymptome. Aber es gibt aber, es kommt ganz viel anderes noch dazu. Zum Beispiel Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen beim Stuhlgang, beim Wasserlösen, Infertilität, Sterilität hervorgesehen, die durchaus auch relativ häufig mit dem Krankheitsbild zusammen auftreten. Aber in erster Linie, oder die ich primär sehe, sind meistens irgendwie mit Schmerzen, wenn mit Schmerzen vorstelle, häufig zyklisch.
Der Schmerz ist irgendwie, kann man ja wie einfach so, man probiert zu beschreiben, aber nachfühlen kann man sie nicht. In der anderen Episode als Betroffene habe ich mit der Gülşah geredet, die Moderatorin, sie hat beschrieben, es fühlt sich an wie ein Sack voll Messer im Bauch.
Ja, also aber ja, das gehört man immer wieder. Das ist eine gute Beschreibung. Es kommt ein bisschen darauf an, wo die Endometriose wächst, wo das ist. Und durch das kann es nachher auch die Schmerzcharakteristik ein bisschen ändern.
Wann ist denn der Schmerz abnormal? Man denkt ja dann gleich, oder ja, das haben doch alle, ja, das gehört halt dazu.
Genau, also mich dünkt, dass man ein gewisses Missempfinden hat während der Menstruation, das darf man, glaube ich, schon als normal noch anschauen. Aber wenn man regelmässig Schmerzmittel braucht, wenn man regelmässig Arbeitsausfälle hat oder nicht in die Schule geht, dann ist das sinnvoll, wenn man das weiterlässt, abklären. Weil das wäre eben mögliche Endometriose.
Mm. Und jetzt gerade aus Arzt erklärt, was ist denn Endometriose?
Genau, Endometriose definiert sich eigentlich durch das Wachstum von gebärmütterartiger Schleimhaut ausserhalb von der Gebärmütter. Also das ist, ja, wir haben das im Mikroskop angeschaut, sieht das ähnlich aus wie eine Gebärmutterschleimhäute. Und wächst aber an einem Ort fremde Umgebung. Und der Körper wird das auch, merkt das schon, er wird das auch lokal bekämpfen. Es kommt zu einer Art Entzündungsreaktion und eben das chronisch immer wieder auftreten. Das macht nachher weitere Veränderungen. Es kann zu Vernarbungen kommen, zu Verziehungen. Und das tut nachher die Schmerzen verstärken und unter Umständen eben auch chronifizieren und jeden Tag Schmerzen machen. Oder?
Also jeden Tag Schmerzen? Also ist vor allem während der Menstruationszeit?
Ja,
oder während der
wenn es wirklich langdauernd ist, ist das merklich. Also ich sehe das immer wieder, dass das unter Umständen jeden Tag da ist.
Ah, oh, wirklich? Also jeden Tag?
Ja.
Shit.
Durch uns. Mhm. Oder aber durch den noch, also die Endometriose ist eine chronische Erkrankung. Das ist eine entzündliche Erkrankung, das ist eine hormonabhängige Erkrankung. Das sind eigentlich so ein bisschen die drei Stampe, die Erkrankung definieren. Das Chronische, das heisst für uns und für die Betroffenen und für euch, dass es einen langfristigen Plan braucht. Es gibt meistens nicht nur die Lösung, sondern es sind mehrere Lösungsansätze. Und das Entzündliche, das ist einfach, der Körper merkt schon, da ist etwas im Busch, er tut das lokal bekämpfen. Und häufig ist das chronisch entzündlich und nachher zum Bindegewebe umbauen, es kommt zu Narbenbildungen. Und sobald das einfach passiert ist, dann gibt es einfach teuren Zug. Die Verklebungen sind unter Umständen nachher halt immer, also die sind immer vorhanden. Und die Schmerzen sind halt nicht nur typisch, nicht nur zyklusabhängig. Das ist ein grosses Problem. Darum auch eine frühe Diagnose ganz zentral.
Frühe Diagnose, also durchschnittlich rechnen wir 6 bis 9 Jahre, bis es auskommt.
Ja.
Das ist so crazy, eigentlich in unserer doch so erforschten medizinischen Welt. Wieso ist das so?
Ja, das wissen wir aber selber nicht. Also, es ist halt aber schon so, das kann sich ganz unterschiedlich manifestieren. Das ist ein grosses Problem. Meistens oder typischerweise wachsen die Haare aber schon so im kleinen Becken. Das tut nachher so ein gewisses Symptomkomplex gut erklären. Aber man kann das irgendwo so haben. Man kann das heute zum Beispiel so am Zwerchfell oder so haben. Sieht man regelmässig so Haare an der Zwerchfellkuppe. Die freuen nachher typischerweise zyklusabhängige Schulterschmerzen. Das ist nicht etwas, was man primär zum Gynäkologen geht, oder?
Der kann das so umwandern?
Das kann so umeinander wandern und kann ganz unterschiedliche Lokalisationen wachsen. Und das tut nachher halt auch wieder die Symptome ganz unterschiedlich. Gibt ganz unterschiedliche Symptome und darum, das ist sicherlich ein Grund von diesen langen Latenzzeiten.
Was ich auch heftig finde, was ich gelesen habe, nicht selten sind Patientinnen bei mindestens 5 verschiedenen Ärzten oder Ärztinnen gewesen, und die 5. Person ist häufig auch ein Psychiater. Mhm. Erlebst du das auch? Du nickst gerade.
Ja, das ist schon so. Das ist durchaus so. Oder das Fiese an der Krankheit ist, dass das häufig sind das eigentlich ganz kleine Veränderungen. Das sind Stecknadel, kopfgrosse Veränderungen. Und die sind so klein, das ist eigentlich so der Normal, in der Normalbildgebung, also Ultraschall oder MRI oder etc., dass man das gar nicht sieht. Und dann, wenn jemand mit so Beschwerden kommt und nachher in die ganze Maschinerie kommt, sage ich mal, und dann kommt halt der Befund, man sieht nichts, sieht alles anatomisch normal aus. Und dann kommt dann halt nachher schon der Verdacht, da sehen wir, ja, da ist ja gar nichts. Aber da tun wir eben mal einen Großteil von diesen Frauen Unrecht. Weil das so klein, die Veränderungen sind zum Teil diskret. Und das ist eben ein bisschen das Problem. Und wenn man von Arzt zu Arzt geht, ist halt dann nachher, in der Sphäre kommt das mal auf, ob das vielleicht auch psychisch bedingt ist. Da tun wir denen gerade noch mal Unrecht, oder?
Und wohin soll man denn gehen, dass das nicht passiert?
Ja, gute Frage, oder? Also, was man jetzt so in den letzten Jahren gesehen hat, dass das Verständnis für die Endometriose in der Bevölkerung schon gewachsen ist. Also, es ist jetzt doch in den Medien wiederholt aufgegriffen worden. Und ich glaube, das hilft. Also, steht der Tropfen hüllt den Stein. Ich meine, da hat es in jeder Klasse wahrscheinlich ein Mädchen mit Endometriose, oder? Das muss man sich schon mal bewusst sein. Ich glaube, die Lehrerschaft und so wäre wahrscheinlich gut, wenn die euch informiert wären über so Sachen. Und ich glaube, man kann wirklich, wenn man beim Hausarzt, bei der Hausarzt oder bei der Gynäkologe so vorstellen wird, ist, dass man wirklich direkt auf das anspricht, könnte es das sein? Durch uns. Und da hilft auch bei Aufklärung, so Sachen, wie wir jetzt heute machen, sind sinnvoll, dass man da wirklich daran denkt, das gibt es auch bei euch. Das ist wirklich ein bisschen vergessene Krankheit.
Und was gibt es für zusätzliche Faktoren, wo man eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, dass man Endometriose überkommt?
Also Risikofaktor für Endometriose. Also es hat, was man sieht, dass das schon familiär gehäuft vorkommt. Man sagt so siebenfach. Und darum muss man schon eine gewisse genetische oder so epigenetische Komponente wieder eine Rolle spielen. Es gibt aber nicht irgendwie spezifische Endometriose-Gene. Aber es gibt einfach so Variationen, das spielt sicherlich eine Rolle. Dann ist es so, dass ja wahrscheinlich, aber das ist ja etwas, was während der Menstruationen, während der reproduktiven Phase vor allem ist, also die Menstruation selber scheint ein gewisser Risikofaktor zu sein. Frühe Menstruationen, lange Menstruationszyklen, starke Menstruationen, so Sachen sind sicherlich auch begünstigend.
Schauen wir, was man dagegen machen kann. Zuerst mal medizinisch. Was empfiehlst du?
Ja, aber zuerst ist mal sicherlich die Cyberanamnese. Also wirklich mal zu uns fragen, was für Symptome sind da, wann treten das auf. Was sind die Wünsche und Erwartungen von der betroffenen Patientin? Also da ganz zentral ist zum Beispiel ein Kinderwunsch vorhanden. Ist das vordergründig oder ist vor allem der Schmerz, einfach einem das tägliche Leben wirklich zur Tortur werden lassen? Das ist mal ganz zentral. Und nachher gibt es halt verschiedene Therapieansätze. Ich habe vorhin noch gesagt, von denen, dass es eine chronische, entzündliche und hormonabhängige Erkrankung ist. Aber chronisch, das heisst, es braucht, wenn wir eine Therapie initiieren, wirklich einen Plan. Langfristig. Man muss die Frau ja langfristig begleiten und das hilft einfach euch schon mal, dass man wie eine Ansprechperson ist. Ich sage immer, einer muss so ein bisschen der Art Case Manager sein, oder? Und das Entzündliche kann man natürlich auch medikamentös, man kann das schon ein bisschen mit so Schmerzmitteln, mit steroidalen, antirheumatischen Schmerzmedikamenten kann man das, aber das ist symptomorientiert. Und das Dritte ist dann natürlich auch schon häufig auf hormoneller Basis. Das wäre so der medikamentöse Ansatz. Und wenn es dann halt wirklich medikamentös nicht mehr kontrollierbar ist oder wenn man jetzt grosse Zysten hat oder wenn wirklich Organe darunter leiden, zum Beispiel wenn einer so etwas abklemmt und zumacht, dann ist aber dann unter Umständen auch die Operation sinnvoll. Man hat früher relativ schnell operiert und häufig operiert. Man muss sich heute immer wieder freuen, die in ihrer Geschichte 3, 4, 5 Laparoskopien schon hatten. Und heute wäre aber das Ziel, möglichst, wenn man operiert, einmal operieren zum richtigen Zeitpunkt und den Rest nachher probiert, medikamentös und im multimodalen Setting die Frau zu begleiten.
Aber ich habe auch von Frauen gehört, die haben dann die Operation gemacht, sich irgendwann einfach durchgerungen, jetzt mache ich es, aber nachher ist es einfach wiedergekommen.
Ja, das ist so, aber das ist der chronische Charakter, oder? Also wenn man das nur wegoperiert, und nachher das nicht weiter behandelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, sehr hoch. Das ist nach 2 Jahren 20%, nach 5 Jahren 50%, haben das gerade schon wieder. Darum müssen wir nachher wirklich auch medikamentös das weiter behandeln.
Und medikamentös heisst auch zum Beispiel Hormone?
Ja, genau. Das ist natürlich schon ein wichtiger Teil, weil es eben ein Hormonabhängig. Das macht der Zyklus faktisch mit. Und darum ist ein therapeutischer Ansatz schon aber auf hormoneller Basis. Wird das schon eine Art Schwangerschaften induzieren mit diesen Medikamenten? Jetzt ist es einfach so, dass speziell junge Frauen heutzutage ganz ein grosses eine ganz grosse Abneigung diesen Präparat gegenüber haben. Das ist so in den letzten Jahren zunehmend und gemerkt, weil das jetzt euch wissenschaftlich euch zeigen können, dass das wirklich so ist. Wir sagen dann so immer mit der Art endokrine Müdigkeit. Und das ist ein grosses Problem. Es sind nicht sehr wirksame Präparate in vielen Fällen, haben aber ganz einen schlechten Ruf in der Bevölkerung, kriegen uns irgendwo Grund. Und das ist ein weiteres Dilemma, das wir zurzeit haben, oder? Effektiv.
Ja, das ist spannend. Ich meine, auch Gülşah hat sich gerade aufgeregt. Was operieren? Hormon wird empfohlen? Nein, und sie finden, der Körper, der ist doch genial, wie er funktioniert und wie die Hormone ja in einem Gleichgewicht sind. Und dann kommst du da reinfunken.
Ja, ist schon so. Ich habe so ein bisschen in den letzten Jahren, wo ich mich jetzt aber wirklich vorwiegend mit den Endometriosefällen beschäftigt habe, habe ich einfach für mich gesehen, die besten Resultate liefert es dann, wenn man das Krankheitsbild von allen Seiten irgendwie angeht. Immer multimodale Setting. Und nicht zuerst das und das und das, sondern häufig muss man so ein bisschen kombinieren. Natürlich verträglich. Man lebt ja irgendwie, man hat auch andere Verpflichtungen. Aber wenn man das in so einem multimodalen Therapiesetting aufgleist und jemand ist da der Vollvierer, dass das die besten Resultate bringt, oder? Und das müssen wir aber schon sagen, bedeutet halt häufig gleichwohl, aber etwas auf hormoneller Basis. Aber man kann nachher sehr viele Sachen machen mit beispielsweise komplementärmedizinischen Ansätzen. Ernährung kann man durchaus gute Erfolge erzielen. Und nachher, was wir halt häufig sehen mit diesen langjährigen Schmerzen, dass der ganze Beckenboden in einem Spannungszustand ist, die freuen nachher auch häufig Schmerzen, aber im Geschlechtsverkehr, wo aber eigentlich gar nicht die Endometriose selbst, sondern die Begleitgeschichte dazu, das ist alles dermaßen verkrampft und hart. Da hilft euch eine Beckenbodenrehabilitation, kann man vieles rausholen. Und das sind so die begleitenden Sachen. Aber irgendwie muss man natürlich den Stimulus angehen.
Stimulus heisst?
Ja, einfach die Ursache. Oder? Ursache, ja. Und das könnte mal bedeuten, operieren oder eben hormonell. Und darum, da müssen wir ein gesamtes Päckchen machen. Und das ist so nach meiner Erfahrung das, was nachher eigentlich am nachhaltigsten ist und die besten Resultate bringt.
Du bist Arzt, natürlich sagst du mit Operationen nach Hormonen. Du hast jetzt aber auch Komplementärmedizin erwähnt. Was gibt es jetzt zum Beispiel?
Ja, also da gibt es allerlei. Also Akupunktur, da gibt es halt auch pflanzliche Präparate, die durchaus so eine Art Hormoneigenschaften imitierend. Und das kommt eigentlich sehr gut an. Auch mit der Ernährung kann man vieles machen, oder?
Die Ernährung, die dann ja entzündungshemmend auch ist, was gerade konkret, was hast du für Tipps?
Ja, also gut, das ist jetzt natürlich schwierig. Was wir einfach häufig sehen, Symptome, die ein Großteil von den Freuden beschreibt, sind immer wieder so Blähbücher. Dass so aufgetriebene Bücher haben. Ich bekomme immer wieder mal so Bilder zugeschickt von so Freuden, die wirklich so ein Büchlein sehen, wie schwanger. Und dem sind wir dann nachher eben der Endobelly. Das hat so einen eigenen Namen bekommen. Und da kann man schon mit der Ernährung gewisse Sachen machen. Es gibt jetzt ganze Kochbücher, Endometriose-Kochbücher. Und da muss man sagen, da wird zum Teil auch recht viel unwahr und so okay. Kommuniziert. Die Wissenschaft sagt, es gibt eigentlich, dass die meisten so Diäten irgendwie Einfluss unter Umständen positiven Einfluss haben. Aber so richtig fundiert wäre ein schlechtes Datenmaterial. Ich persönlich finde, dass so eine Foodmap-Therapie eigentlich das ist, was fast am meisten rausholt, für solche Symptome ein bisschen zu bekämpfen.
Kannst du gleich ein paar Lebensmittel nennen, die gut sind? Also zum Beispiel, du hast ja gesagt, nicht möglichst kein Zucker, Leinsamen, Heidelbeere, wenig Alkohol, theoretisch wäre gut.
Ja, oder man sagt, also mal ganz grundsätzlich ist natürlich auch die mediterrane Kost, die ist ja für alles gut, aber die ist auch für das sicherlich mal so als Basis etwas gut. Ich habe ein bisschen Problem, wenn man so zu radikale Diät Sachen macht, gar kein Fleisch mehr, kein rotes Fleisch mehr, kein Alkohol mehr. Wenn man gerne jetzt im Sommer so irgendwie etwas grilliert und so, dann sollte man eigentlich, wenn man so etwas hat, finde ich das nicht streichen. Unser Grund, wo wir zu wenig wirklich Fleisch am Knochen haben, dass das auch genügend nützt. Weil die unter Umständen tun wir die Lebensqualität mit dem zusätzlich minimieren. Oder? Das ist ein bisschen das Ausprobieren. Ich tue zum Beispiel meine Patientinnen meistens wirklich mit der Ernährungsberatung zuhören. Und dann tun wir das zusammen ein bisschen anschauen, was da am besten geht. Das ist halt schon individuell ein bisschen unterschiedlich. Oder?
Mhm. Ein interessanter Faktor finde ich auch der Stress. Ja. Wie Gülşah hat es auch erzählt, sie hat gemerkt, wenn sie zu viel Stress hat, dann ist einfach wie alles noch extremer. Wieso hat denn der Stress auf den Körper? Also ja, wir wissen, der Stress ist nicht gut, aber wieso hat das auf die Endometriose so einen Einfluss?
Ja gut, ob es jetzt gerade einen direkten Einfluss hat, aber immer natürlich immer schon immer ein bisschen in diesen Schmerzen ist, wo es quasi so ein Grundstresslevel hat. Und jetzt nur zusätzlicher Stress kommt, dann ist einfach die Verträglichkeit, glaube ich, doppelt schlecht.
Vor allem halt
das müssen wir halt einfach sagen. Ja. Was wir aber halt eben auch häufig sehen, dass die Frauen mit so Endometriose neben dem Stress häufig auch mit Depressionen zu kämpfen haben. Das ist wahrscheinlich eine Folge von diesen immer wiederkehrenden Schmerzen, von diesen Episoden. Was wir auch sehen, was mindestens 50% der betroffenen Frauen haben, weil sie eine ganze Tiefe abgeschlagen haben, der Fatigue, wie wir das im Fachjargon nennen. Und das ist einfach etwas, was auch nochmal Stress verursacht. Oder? Mhm. Also es ist nicht nur der Schmerz, es ist nicht nur der unerfüllte Kinderwunsch, der vielleicht dazu kommt, es ist die tiefe Müdigkeit. Und das das ganze Päckchen tut halt nachher auch sekundär auf die Psyche schlagen.
Den Kinderwunsch hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Es kann schwieriger sein, Kinder zu bekommen.
Ja.
Was empfiehlst du denn?
Also oftmals muss man sagen, du hast richtig gesagt, kann, nicht muss. Ganz wichtig. Der grosse Teil dieser Frauen mit Endometriose können den Kinderwunsch auch erfüllen. Aber man sieht es einfach in diesen Spezialsprechstunden mit unerfülltem Kinderwunsch, sind einfach die Endometriose-Patientinnen oberdurchschnittlich häufig, sieht man die. Wenn nur der Schmerz dazu kommt, dann wird es natürlich doppelt kompliziert. Oder? Und das ist immer so ein bisschen das Abwägen, was steht im Vordergrund. Weil der Schmerz könnte man vielleicht mit Medikamenten angehen, aber die Medikamente beißen sich nachher im Kinderwunsch. Und in diesen Situationen ist es nachher aber schon so, dass der unter Umständen die Operation der aber das Richtige ist. Dass man da mal reinschaut, die Diagnose sichert und probiert, die Haare da wie einen Weg zu machen. Wenn man die Weg macht, sehen wir einfach häufig in so milderen Formen, dass nachher auch spontan die Schwangerschaftsrate bessert. Wir sehen das auch, wenn man so Eierstockzysten hat, also Endometriosezysten am Eierstock, wenn man die einmal richtig Weg macht, steigt die spontane Schwangerschaftsrate. Und darum ist es aber wichtig, dass man hier ein bisschen differenziert, ist Schmerz, ist Kinderwunsch, ist eine Kombination. Und das ist, glaube ich, ja, das Zentrale. Meistens ist es aber auch so, dass also es gibt verschiedene Ursachen, wieso dass man vielleicht nicht schwanger wird. Es kann natürlich bei einer ganz schweren Endometriose, wenn das ganz innergenitale völlig verdreht ist und verklebt, das ist ein mechanisches Problem. Da findet das Spermium einfach nie den Weg zum Ei. Aber häufig ist das gar nicht der Fall. Man kann mit kleinen Härtchen, haben die unter Umständen erschwerte Schwangerschaftsentstehungen. Und die profitieren die aber da wirklich, wenn man das würde probieren, wegzumachen.
Das gibt jetzt ganz viel Hoffnung.
Ja, das ist ganz wichtig, oder? Also, aber das müssen wir überhaupt nicht sehen. Ich habe Freude gesehen mit schwersten Endometriosen, die einfach wirklich regelrecht fast einen Klumpen im Bauch haben, so salopp gesagt.
Von dem Geschwulst einfach, oder?
Ja, einfach völlig alles verklebt und so. Und die sind problemlos schwanger geworden, oder? Also, und aber wie gesagt, der grössere Teil wird schwanger. Und es kann aber halt einfach heißen, dass es vielleicht mit einem doch vermehrt und verbunden ist. Ich tue halt auch häufig mit Reproduktionsmedizinern nachher zusammenarbeiten. So, da, vor allem auch, wenn der Schmerz auch ein Thema ist, einfach, dass man quasi möglichst schnell schwanger wird. Weil eins kann man sagen, Schwangerschaft ist häufig sehr günstig. Das hormonelle Umfeld ist günstig. Diesen Frauen geht es häufig während der Schwangerschaft eigentlich sehr gut. Das ist schon ein bisschen das, was man sieht. Und das ist eigentlich auch das, was wir medikamentös auch ein bisschen versuchen nachzukochen.
Du bist ja Mitglied in der Europäischen Endometriose-Liga. Wie ist steht es eigentlich um die Forschung? Nicht so gut, oder?
Ja, also besser war ich schon. Das darf man schon mal sagen, als Hoffnungsschimmer. Aber verglichen mit anderen Erkrankungen, die in gleicher Häufigkeit vorkommen, ist sicherlich unerforscht. Definitiv. Und es werden bedeutend weniger Gelder gesprochen, die halt eben zentral sind, dass man die Forschung auch machen kann. Ein grosses Problem.
Aber also, gibt es aktuelle Forschungsprojekte, wo du siehst, hey, da kommt etwas?
Ja, also medikamentös tut sich halt schon vieles einfach auf. Das Hormonelle zurzeit auch noch konzentrieren. Da gibt es schon Sachen. Ich habe nicht das Gefühl, dass in den nächsten 5 Jahren jetzt ein ganz grosser medikamentöser Durchbruch kommt von einem nicht-hormonellen Therapieansatz. Leider. Aber ich glaube, das ist in der Forschungsgemeinschaft und in diesen Endometriose-Gesellschaften und Verbindungen ist das erkannt, dass das wirklich ein grosser dringend ist, dass man nicht hormonell aktive Medikamente probiert zu entwickeln, weil aber die freuen, dass, weil, ja, sie wollen das nicht. Aber bis das ein Marktreif ist, da werden noch einige Jahre vergehen, befürchte ich. Man könnte sich vorstellen, dass vielleicht die Diagnosestellung ein bisschen vorangeht, dass man da Fortschritte macht. Da ist auch schon in den letzten Jahren vieles in die richtige Richtung gegangen. Und das wäre, da wäre auch schon viel gedient, oder? Also eben, dass man da nicht 9 Jahre das wachsen und mit diesen ganzen Begleiterscheinungen, die das nachher mit sich macht, sondern dass man frühzeitig eine Diagnose und nachher halt auch eine Therapie könnte initiieren. Das wäre sehr hilfreich. Wegen Forschung, gell? Das ist gerade, vor kurzem ist da so eine Zahl publiziert worden. Also so in Amerika beispielsweise wird jetzt das ganze Forschungsbudget für die Endometriose schon aufgestockt worden. Das ist schon mal positiv, aber wenn man das nachher pro Jahr auf Anzahl Fälle hochrechnen, sind das einfach mal $2, die pro Fall investiert werden. Das ist kein Kaffeetasse, oder? Also, das ist schon wahnsinnig wenig verglichen mit anderen.
Als wir losgelaufen sind, war die Sonne gerade so am Untergang. Es war so richtig schön warm und blendig. Jetzt ist sie untergegangen. Es wird schon langsam ein bisschen kühler. Und wir kommen zum Schlusswort. Das gehört immer am Gast. Es kommt jetzt gerade von dir. Das ist «Hallo Gesundheit», der Podcast von der CSS heute zum Thema Endometriose. Es gibt immer einen Spaziergang mit einem Experten oder einer Expertin und einer betroffenen Person. Ich habe sie schon erwähnt, Gülşah Adili. Mit ihr bin ich auch spazieren. Sie hat eindrücklich geschildert, wie sie ihren Alltag lebt mit Endometriose und was ihr am meisten hilft. Die Episode findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts oder dort, wo ihr eure Podcasts hört. Einfach unter «Hallo Gesundheit» und «Endometriose». Und wenn ihr ein paar Inputs mitgenommen habt, jetzt irgendetwas angeht oder denkt, wow, die Folge die muss ich gerade jemand anderem auch noch schicken, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr sie weiterleitet und wenn ihr uns auch bewertet und ein paar Sternchen gebt. Dankeschön. Patrick, was willst du als Schlusswort sagen?
Ich möchte allen, aber möglicherweise betroffenen Frauen sagen, die da wirklich während der Menstruationen immer Ärger haben. Also immer Schmerzen, immer Schmerzmittel müssen, die nicht arbeiten können, die nicht in die Schule gehen können, die vielleicht auch schon viele Sachen probieren und nicht weiterkommen, dass man das wirklich mal abklären lässt, in einer spezialisierten Praxis oder in einer spezialisierten Klinik. Das scheint mir einfach mal ganz wichtig zu sein. Auch wenn man gekehrt bekommt, hat man sieht nichts und das ist alles gut. Ich glaube, das ist sinnvoll, dass man das nochmal angeht. Wenn man Angst hat vor der nächsten Menstruation, stimmt irgendetwas nicht. In vielen Fällen kann man mit relativ wenig Aufwand doch etwas ganz Gutes machen. Ich glaube, das ist das, was ich hier für Wegwelten mitgebe.